Okay, also diese Session. Machine Learning in Science Fiction. Was wir machen wird, ist wirklich wilde Spekulieren über die Technik hinter Science Fiction KI, künstliche Intelligenz, Machine Learning. Andromeda? Okay, ja. Gut. Aber das sind natürlich Sachen, es gibt jetzt nur so und so viele Konzepte. Also was es jetzt wirklich gehen soll, wir identifizieren Science-Fiction-Geschichten und Charaktere und versuchen jetzt wirklich, so dass jeder, wir versuchen die KI-Konzepte dahinter zu erklären und jeder, der ein bisschen was weiß und also wirklich angeben und versuchen, gegenseitig die Erwartungen in diverse Algorithmen, diverse Forschungsrichtungen, damit wir die ein bisschen besser einordnen können und uns das gegenseitig beibringen. Also, ich habe mal ein paar aufgeschrieben, sozusagen ein paar Autoren und die Konzepte, die ich glaube ganz gut drinnen erklärt werden. Und irgendwie muss man bei KI mit Isaac Asimov anfangen, weil er wirklich sozusagen einer der prägendsten und ersten Autoren war. So ein Exil-Russe, der in Kanada und Nordamerika geschrieben hat und ist berühmt für seine drei Gesetze der Robotik und für die Idee der Psychohistory. Was bei ihm bemerkenswert ist, für ihn waren Computer immer notwendigerweise embodied. Ja? Also es gibt keine Computer, die nicht in einem Körper sind. Und die Körper waren auch immer humanoid und zum Teil so Mistkübel, fahrende Mistkübel. Aber sozusagen, ich kann mich an keine Literatur erinnern, wo jemand an einem Terminal gesessen ist, irgendwas in der Art. Das heißt, von Asimov. Ja? Bei ihm ist die Idee embodied computing sozusagen wirklich prävalent. Sache ist die, in der momentanen Forschung gibt es einige Forschungsgruppen, die sagen, wirklich interessante KI, die sie interessiert, oder Kognitionsforschung, also mit künstlicher Intelligenz, geht eigentlich auch nur, wenn der Computer, die KI, embodied ist. Ich stelle mir da jedes Mal, wenn ich das höre, die Frage, ob das interessant ist. Habt ihr ein Gefühl, ist es interessant, Embodied Computing?
Ob ein Computer nur mit einem interagiert über Terminal oder ob ich wirklich einen habe, der umeinander läuft?
Ja, der umeinander läuft. Ist das ein interessantes Konzept? Eigentlich,
also es kommt das stark auf den Anwendungsfall an.
Also wenn ich jetzt einen Kit nehme von Knight Rider, oder?
Ja.
Das ist ja ein Auto.
Ja, ich meine, die Idee dahinter, warum Embodiment, ist ja sozusagen die Sache, ich kann eine Maschine nur über die dreidimensionale Welt und dreidimensionale Objekte selbstständig lernen kann, wenn die Maschine sie selbst auch manipulieren kann. Also die dreidimensionale Welt und die dreidimensionalen Objekte. Sozusagen also selbst die Kognition, sozusagen das Lernen, was ist die Welt, die mich umgibt, sozusagen als theoretisches geht nur, wenn man es auch manipulieren kann. Ja? Sozusagen die Feedback. Aus der Sicht des Computers. Das ist so ein das ist sozusagen ein philosophisches, kognitives Prinzip. Ja. Sozusagen, ich lerne, Objekte zu identifizieren, dass sie abgegrenzt sind von ihrer Umwelt, dadurch, dass ich sie manipulieren kann und dann, was sozusagen mein Manipulieren, mein physisches Verändern dann wieder für Daten erzeugt. Ja? Die Frage ist natürlich, wir können einer KI oder einem lernenden System natürlich auch sagen, du hast hier Objekte, die können so transformiert werden wie dreidimensionale Objekte, die haben diese Eigenschaften, Koordinaten und so weiter. Und damit ist diese Geschichte gegessen. Ne? Kann man natürlich auch machen. Und ich finde, ich muss gerne sagen, sozusagen für das, was KI jetzt wirklich große Sprünge macht und wirklich Erkenntnisse liefert, da haben wir von Embodied Computing sehr wenig gelernt in letzter Zeit. Also das ist auch viele andere Sachen waren viel interessanter. Ja, ich meine, die Frage ist natürlich immer sozusagen, das ist mehr interessant für die Frage, was kann ich von KI über unser eigenes Gehirn, was lerne ich über den Menschen? Ja? Die Frage kann man einigermaßen damit beantworten, aber sozusagen, wie komme ich am schnellsten zu einer lernenden Maschine, die Frage ist wahrscheinlich damit nicht sehr leicht zu beantworten. William Gibson ist einer der visionärsten Autoren überhaupt. Also für mich ist ein Buch von William Gibson Lesebefehl. Also da gibt es einfach keinen Ausweg, egal wie die Kritik sind, das muss gelesen werden. Ich habe aber auch nicht alle gelesen, weil die frühen Werke sind zum Teil ein bisschen sperrig. Die neueren Werke sind viel, viel leichter zu lesen. Interessant ist, beim William Gibson war in den frühen Werken war die Idee der Emergent Intelligence ein ganz großes Thema. Sagen, es hat den Cyberspace hat's gegeben, es gibt Netzwerke, es gibt Corporate Computer und Datenbanken und so weiter. Und die KI, die emerged sozusagen selbstständig. Ja, die,
bei irgendeinem Punkt sind so viele Daten und so viel Processing
drin. Genau.
Und dann plötzlich,
das war in den frühen Werken, in den 80er, 90er Jahren, also in den 80er Jahren vor allem, war das die vorherrschende Idee von seinen Büchern. Dann in den 90er Jahren die Brückentrilogie, da geht es dann noch mehr in Richtung auch sozusagen tatsächlich, dass aus dem Cyberspace nicht nur die Intelligenz emerged, sondern auch ein Körper herauskommen kann. Also das ist das Endspiel von der Brückentrilogie plötzlich. Es kommt aus den 3D-Druckern, eine virtuelle Person wird zum Körper. Das ist auch sehr spekulativ, auch sehr weit weg. Beim Gibson ist allerdings sehr interessant, die späteren Werke, die jetzigen Werke, sozusagen die Zukunftsprojektion wird immer kürzer. Also damals waren es 20 Jahre, 30 Jahre in Zukunft. Die letzten Bücher haben zum Teil in dem Erscheinungsjahr gespielt. Ja, im selben Jahr, wo es erschienen wird, zum Teil auch in der jüngeren Vergangenheit. Ist trotzdem Science Fiction. Die letzte Trilogie, das ist die Geschichte mit dem Pattern Recognition, also Mustererkennung, und das letzte Buch war Zero History. Und da geht es eigentlich tatsächlich um Marketing, also Manipulation von komplexen Systemen, also Marktmanipulation. Also es geht ganz viele Teile von Strategien des Marketings. Und da ist die Zuspitzung tatsächlich sowas wie jetzt so eine Vorhersage des Finanzmarkts, des Kapitalmarkts. Eine kurzfristige Vorhersage. Das heißt, hier ist plötzlich die Erwartung, ich glaube, ist explizit sogar vorherzusagen, was in den nächsten 10 Minuten passiert. Ja. Also 3 Bücher, der Fokus, das Ende ist sozusagen ein Mathematiker, der in dieser Bijan Corporation arbeitet, der letztendlich alle Daten sammelt und alle relevanten Daten identifiziert hat und die Formel identifiziert hat, um die nächsten 10 Minuten des Finanzmarkts vorherzusagen. Was eine fantastische Änderung ist von der Expectation in künstlichen Intelligenzen. Also in den 80ern und 90er Jahren nichts unter einer künstlichen Intelligenz, die Weltherrschaft anstrebt. 2010er, 10 Minuten den Finanzmarkt vorhersagen. Ja?
Es geht aber in eine andere Richtung, was passiert, wenn ich jetzt weiß, was in den nächsten 10 Minuten passiert und was passiert, wenn ich das Wissen nutze.
Ja, okay. Okay, also, ja, was haben wir noch gehabt? Star Trek ist lustigerweise, also hat auch diesen hohen Anspruch an künstliche Intelligenz und Machine Learning. Aber was dort selbstverständlich ist, ist das Natural Language Processing, was sozusagen das Computerinterface der Wahl ist. Es gibt dort keine Irrtümer, die kommen nicht vor. Der Computer versteht mich immer. Fantastisch. Also, kann nachfragen. Ja, kann nachfragen. Ja. Aber das machen wir auch verdammt.
Ja, aber nur dann, wenn es der Hand dient. Also,
ist ja auch eine Serie.
Ja.
Na, wenn es sagt, D heiß und dann hat der Computer angeblich gefragt, wie viel es heißt. Ja. Wie viel Grad. Und dann hat er es einmal spezifiziert und später hat er dann nur mal gesagt, D heiß. Habe ich jetzt vor kurzem erklärt.
Okay.
Ja. Weil er bestellt immer Earl Grey Hot oder so und in der allerersten Folge soll der Computer nachgefragt haben, welche Temperatur.
Genau.
Mein Gott, der Schiffscomputer. Da ist ja vorwiegend die Spracherkennung, Intelligenz hat eigentlich nicht
wirklich. Naja, der muss aus der Sprache schon auslesen, ja, zeige mir irgendeine Transformation dieser Daten. Okay, was erwartet
der? Weißt du aber meistens auf der Konsole ja vorher schon haben. Meistens tun sie irgendwo was oben drum und dann sagen sie Computer, irgendeine Berechnung machen.
Ja. Das, mein,
abgesehen vom Date oder
gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, wenn du so eine Frage stellst?
Ja, fantastisch, oder?
Was ist jetzt eine Auffälligkeit für den?
Ja, wobei das vor allem aber in der alten Enterprise, in der neuen kommt mir das nicht so
vor.
In der alten haben sie eh gesagt, gib mir eine Analyse der Situation oder so, gibt es in der alten.
Ja, aber das ist ja fast eine realistische Erwartung an einer KI. Ne? Sozusagen, du hast die Daten, wie es sonst immer ist, ja? Du hast die Daten, wie es jetzt ist. Was fällt dir auf? Das ist ja tatsächlich eine realistische Frage für KI. Ja.
Siri, was kann ich gerade machen?
Ja.
Da läuft ein Kino, da ist ein Theater, deine Freunde sind in einem Kilometer Umkreis und der Café ist auch noch da.
Ja. Also der Schiffskomputer hat ja immer Sensoren und gerade dieses, was ist besonders, kann der natürlich schon beantworten. Aber das Natural Language Processing, wir haben jetzt erlebt, die Spracherkennung, das heißt Sprache zu Text umwandeln, funktioniert schon relativ gut. Schwierig
auch,
ist...
Auch Fachrichtungen?
Bitte?
Auch in Fachrichtungen?
Also das Diktieren, ja?
Ja.
Das Diktieren funktioniert so gut, dass viele Leute einfach sagen, es ist besser als Schreiben. Und sobald das an ein paar Stellen passiert ist, funktioniert es. Ja? Also ist gut genug zumindest. Das Problem ist halt tatsächlich dieses Wissensdarstellung. Eben zum Beispiel heißer D, dass das jetzt dann auch Earl Grey ist. Und einfach sozusagen... Weil,
also die Daten aus der Vergangenheit mitverknüpfen.
Genau. Und das ist tatsächlich ein Problem, das eigentlich sozusagen das Kernbereich bei Natural Language Processing ist Knowledge Representation. Wie kann ich überhaupt das repräsentieren, was in Sprache verhandelt wird? Ja? Weil in Sprache wird, also da ist sie wieder, also die Linguisten, da hat sie den Linguistik-Turn gegeben. Sprache entsteht im Sprachspiel. Grammatiken sind zwar zum Teil da, aber es gibt so viele Ausnahmen, dass sie im Grunde nicht wirklich eine nützliche Strukturierung sind von dem, was tatsächlich passiert. Also tatsächlich die ganze Germanistik, die ganze Grammatik, also wenn heute zum Beispiel jemand versucht, Natural Language Processing macht, die bringen denen keine Grammatik mehr bei. Ja? Also das ist die ganzen Ausnahmen sind so ein Problem, dass und tatsächlich gesprochene Sprache, wie wir miteinander umgehen, die ist ganz selten ein grammatikalisch richtiger Satz. Also wir haben Satzfragmente, wir haben ja und ganz 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 komplizierte Sachen und ja, wir wollen sozusagen nicht sprechen wie der Computer, wir wollen so sprechen, wir sprechen, wir wollen verstehen, wir wollen sozusagen, dass sich im Sprechen mit der KI auch sozusagen diese innere Welt der Symbole, der Objekte aufbauen kann und diese repräsentiert werden kann. Sprache entsteht im Sprachspiel. Ja.
Also auch bei der Universal Translator auch noch.
Den Universal Translator, ja. Das, ja, genau.
Da wenn du auf fremde Kulturen noch dazu kommst, dann ist dann
gelernt. Wobei das ist ja tatsächlich sozusagen die Universal Translator, das ist ja eine der großen Geschichten der KI. Ne? Das war Chomsky, seine Aufgabe. Also Chomsky hat da sein Projekt finanziert gekriegt, sag uns, ob ein Universal Translator möglich ist. Chomsky geht forschen und entwickelt irgendwie die Production Grammar.
Ich habe gerade erst gesehen, dass ein Bericht vom WDR aus den frühen 90er Jahren, wo sie versucht haben, einen Europäer, einen Amerikaner und einen Chinesen in einer Konferenzschaltung, jeder Konferenzschaltung zu verbinden und jeder spricht in seiner Sprache und der Computer übersetzt aber jeweils.
Ja. Ja.
Also in der Public Demo hat das gut funktioniert, aber da haben es wahrscheinlich auch vorgesetzte Sätze gehabt.
Das hätte von YouTube versucht, das hätte schon gesehen, dass er bei manchen Videos die
super
zu lesen, den englischen Text drunter. Schlecht interpretiert oft und dann wird es gut Deutsch übersetzen, wahrscheinlich Google Translate. Sehr schlechtes Ergebnis, aber lustig theoretisch.
Ja, die Sache funktioniert ganz gut, aber das Forschungsergebnis von Chomsky war tatsächlich der universelle Translator, der ist ein sozusagen, das ist exponentielle Komplexität, das ist nicht lösbar.
Der muss ja von einer einzelnen Sprache eigentlich weg auf Gedankenkonzepte oder so.
Und das war tatsächlich auch so der erste der erste KI-Winter, der dann sozusagen eingeleitet wurde. Kennen Sie das Wort, den KI-Winter?
Also vom Wort her selber kann ich schon was tun.
der ist sozusagen jedes Mal ausgerufen worden, wenn die Forschungsgelder für künstliche Intelligenz in Amerika zusammengestrichen worden sind. Ja. Das ist an mehreren Stellen passiert und jedes Mal ist sozusagen dann auch das als KI-Event der Winter bezeichnet worden. Also ein Merkmal von dem KI-Winter waren eben das mit dem Natural Language, also diese universellen Translatoren. Eines waren, also in den 80er Jahren hat es diese Erwartungen in Expertensysteme gegeben, in Reasoning-Systeme, die sehr frustrierend waren und dann gekürzt worden sind. Das war sozusagen eine deutliche Reduzierung der Forschung. Neuronale Netzwerke waren auch ein also dieses Hype-Zyklus und dann wieder sozusagen Reduzierung des Forschungsbudgets, das hat immer den Begriff künstliche Intelligenz Winter bekommen. Und ich hatte gesagt, irgendwer muss mir mal erklären, den etymologischen Zusammenhang, weil William Gibsons berühmteste KI heißt Wintermute. Ja, sozusagen. Der Winter ist still, der stille Winter. Das ist irgendwie so eine fantastische Koinzidenz. Gut, also Isaac Asimov hat noch diese seltsame Idee, dass, also der hat diesen Bezug zur KI, der hat tatsächlich die Gesellschaft vor am weitesten. Bei ihm sind die drei Roboter-Märchen machen Roboter zu Sklaven. Ja? Also Roboter, deren Existenz ist, den Herren zu beschützen, dessen Befehle zu befolgen und die gesamten anderen Menschen zu beschützen. Das nimmt irgendwie den ersten Stellenwert ein, aber es ist sozusagen der erste Rechtsentwurf, sozusagen Bezug und rechtliche Identität von künstlichen Intelligenzen, auf die sich auch sehr viele beziehen. Also die drei Robotermärchen, sind die heute interessant in irgendeiner Hinsicht im Verhältnis mit Maschinen?
Ich glaube, die sind nicht sehr lang.
Ja, ich finde sie auch nicht interessant. Also ich habe tatsächlich in Interaktion mit das, was jetzt der Machine Learning ist, oder sozusagen, sind diese Fragen kommen überhaupt nicht. Also die sind einfach wirklich gerade nicht interessant.
Ich bin weit weg davon, dass sie überhaupt in den Bereich kommt, jeweils die Einschätzung zu treffen,
ja.
Ob die Gesetze anzuwenden sind.
Wenn wir die selbstfahrenden Autos anschauen, die jetzt in Amerika erst fahren dürfen,
ja.
Die größte Frage, wer ist schuld, wenn das passiert? Das Auto selbst fährt.
Ja.
Also der Schuld, der trotzdem im Auto sitzt, ist der Hersteller schuld?
Genau. So, wir können die selbstfahrenden Autos nicht einführen aus versicherungstechnischen Gründen, heißt es dann. Aber das Lustige ist, ich habe es gehört, der Optimismus hat einen deutlichen Dämpfer erfahren, was die selbstfahrenden Autos angeht, dieses Jahr. Also,
circa, weiß nicht, in 20 Jahren, glaube ich, wenn es eingeführt werden kann.
Ah, okay. Ja.
Das
ist also im Grunde sind halt jetzt die Analysen fertig, so dass die Google Car irgendwie als Proof of Concept.
Es wird, glaube ich, nur die Gesellschaft, die Akzeptanz. Und ich denke, was ihnen fehlt, ist wirklich so ein Testbed oder was. Abgegrenzte Spuren, wo die Autos mal für sich allein fahren könnten.
Ja, wahrscheinlich hätten wir es schon in einer Stadt, wo wirklich nur solche Autos fahren.
Ja.
Das Hauptproblem ist ja dann die anderen Verkehrsteile.
Da haben sie glaube ich, wollten sie so eine Stadt bauen, die aber aus Kosten könnten. Dann ja. Ist so die Green City, was weiß ich.
Genau. Gesagt, in Amerika gibt es schon Bundesstaaten, wo die Autos schon auf der echten Straße fahren dürfen. Das ist ein super Test. Und an für sich sehe ich kein Problem, wenn nur mal solche Autos fahren, weil die Autos können untereinander kommunizieren. Und damit
die Nische,
Anfahrer
in der Nische ist das, was
zu spielen ist. Die Nische ist schwer. Wenn
jemand gelernt und so.
Aber das ist ja schon. Da gibt es ja schon.
Ja.
Gut, in der Kostenlogistik betrieben, wo wirklich die Geräte Alarm hinfahren, irgendeine Kiste holen und wieder raus und draußen liegt noch nicht mehr die Person ist runter.
Okay, dann haben wir noch, also wir haben jetzt schon ein bisschen selbstfahrende Autos, das Kit haben wir schon ein bisschen besprochen, der Anhalter durch die Galaxis sind auch sozusagen Computer hoffnungslos überschätzen oder absurd verzerren. Also der große Computer, der die Antwort auf die große Frage des Lebens und everything sozusagen ausrechnen soll, ist ja tatsächlich eine Allegorie über wie schwierig es ist, sozusagen die Art von Wissen darzustellen im Computer, die wir in Sprache und in Erwartungen kodieren. Ja.
Also wir haben die Macht, aber nicht die Fähigkeit.
Ja, also es ist ja einfach die Zuspitzung, ja, so irgendwie ein Satz, ja, und ein Wortantwort, eine Zahl, ja, repräsentiert das gesamte Wissen. Ja, das ist sozusagen, das ist aber wirklich auch das Problem. Ja. Das ist, wie wir Sprache benutzen. Ja. Und das heißt, und das ist auch sozusagen diese dumme Erwartung, so diese redundanzlose Frage, ja, sozusagen, die von irgendwelchen, wo überhaupt keine Redundanz vorkommt. Das ist einfach nur eine Frage. Es ist eine absurde Erwartung an einen Computer. Was eher realistische Erwartungen an Computer angeht, ist diese Fernsehserie Person of Interest. Kennt jemand von euch? Du kennst die? Ja, dann vielleicht sag ich auch mal ein bisschen so das Setting. Also es geht darum, in Nordamerika hat ein reicher Computerprogrammierer für die CIA oder für eine geheime Regierungsorganisation eine Maschine entwickelt, die aus Überwachungsdaten, Telefondaten, Verbindungsdaten, Kameradaten Verschwörungen zu Verbrechen vorhersagt. Ja, also es ist explizit ausgenommen, sind Spontanverbrechen, aber sozusagen sie claimt, dass sie Verschwörungen voraussagt. Und das heißt, wenn man sich verschwört, um irgendein Gewaltverbrechen oder einen terroristischen Anschlag zu machen. Und es hat dabei lustige Clues. Also einerseits, die Maschine ist vom Konzept her natürlich ein Sicherheits-Nightmare. Deswegen sind auch die ganzen Workarounds, die der Entwickler gemacht hat, sozusagen, um festzustellen, also sicherzustellen, dass niemand anderes sozusagen die Macht über diese Maschine, diese Datensammlung, diese Analysefähigkeit aufnimmt. Und da fällt schon das Erste auf. Also als Storytelling-Device, ja, also für in der Geschichte übernimmt die Maschine im Wesentlichen einfach nur eine Person ist mit einer geheimnisvollen Macht ausgerüstet. So was Ähnliches wie Magie. Ja? It's magic. Also das ist das Ganze, was es auf der Geschichte-Ebene macht. Auf der anderen Ebene passiert die interessante Reduktionen sozusagen an Erwartungen in die Maschine. Die Maschine wirft, wenn sie eine Verschwörung identifiziert hat, nur eine Sozialversicherungsnummer aus von einem beteiligten Verschwörer oder Opfer. Ja, das ist auch nicht fest. Zweck davon ist natürlich, den Missbrauch zu minimieren, weil in dem Moment, wo wirklich Intelligence sozusagen ausgeworfen wird von dieser Maschine, kann man die auch nutzen, um Leute irgendwie zu kompromittieren oder tatsächlich verschwinden zu lassen aus ohne besonders guten Grund. Die Sache, was man sich allerdings überlegt, also gegebenenfalls, es gibt ein unendliche Ressourcen und du könntest alle Verbindungsdaten und Translationen, also Übersetzungen von und Transkripte von Telefonaten wirklich sammeln und klassifizieren. Und die Maschine wäre auch noch geheim. Wäre sowas wie Verschwörungen vorherzusagen eigentlich eine realistische Erwartung an eine künstliche Intelligenz, wie wir künstliche Intelligenz und Machine Learning heute verstehen? Oder? Weil also Machine Learning und wie wir es heute verstehen, also es ist, also was wir eigentlich meistens damit meinen, sind statistische Modelle, und Ableitungen daraus und Kombinationen von statistischen Modellen. Es gibt statistische Modelle, die man überwacht, sozusagen versucht zu modellieren, und es gibt statistische Modelle, die man versucht, die eher selbstständig und, wie sagt man, wie heißt das auf Deutsch, nicht überwacht lernen lassen, selbstständig lernen lassen. Das, was mehr selbstständig lernt, kriegt noch eher den Level von Machine Learning. Das, was überwacht lernt, vielleicht ein bisschen zögerlicher, aber tatsächlich sind KI-Forscher, machen beides. Und die große, sozusagen, die richtig großen Sprünge, die jetzt letztes Jahr und vor zwei Jahren oder was ist das letzte Mal das Ende des Maschinen, wie sagt man, des künstlichen Intelligenzwinters ausgerufen worden, sozusagen der neue Frühling. Ja, das ist erst vor kurzem. Ja, das war sozusagen bis Mitte der 2000er Jahre, war man noch frustriert und hat sich die Wunden geleckt über die Expertensysteme und neuronale Netzwerke wollten nie wirklich so richtig funktionieren. Und sozusagen die Erwartungen waren zu hoch, der Frust war hoch und die Ergebnisse haben nicht gestimmt, die Förderungen sind zusammengekürzt worden, aber jetzt eben sind es mit neuen Entwicklungen, mit ein bisschen mehr Supervised Learning, mit mehr sophisticateden Methoden, wie ich die Daten zuerst transformiere, bevor ich sie versuche mit selbstlernenden Algorithmen zu konfrontieren, da sind jetzt wirklich große Fortschritte gemacht worden. Also in der Computer Vision.
Das ist wahrscheinlich eben mit der öffentlichen Wahrnehmung von Siri und Google Now wieder.
Ja, sicher auch. Aber wobei das heißt, Computer Vision ist ein riesiges Thema und zum Beispiel ich habe in meinem Bereich, also in Festkörperphysik, da hat es in Berlin gibt es den Müller, Klaus Müller, der hat so eine Machine Learning Gruppe und die machen tatsächlich Machine Learning, wo sie Eigenschaften von physikalischen Funktionen vorhersagen. Also sozusagen, sie stellen die Funktion, also ein Modell, ein physikalisches Modell, als sozusagen als selbstständig lernenden Algorithmus. Das heißt, du fütterst, die haben tatsächlich sowas, es gibt in der Festkörperphysik so ein Problem, da gibt es eine unbekannte Funktion, da gibt es kein geschlossenes Teil dafür, aber wir kennen Systeme, wo es gut funktioniert und wo wir vereinfachte Systeme, die man einigermaßen genau lösen kann, einfach mal so irgendwie Machine Learning damit gemacht und sozusagen ein Modell anstatt irgendwie so 3-4 Parametern, es kommen halt, gibt es seit 20.000 Parametern, die das Ding selbstständig lernt. Und die Vorhersagen sind so gut und mindestens so gut wie die heuristischen Modelle. Ja. Das ist das, was jetzt passiert. Und das ist sozusagen der große Sprung, der in der letzten Zeit passiert ist. Das heißt, diese selbstständige Lernen der Vorhersagen, statistische Vorhersagen, funktioniert echt so, wirklich gut zu funktionieren. Und das lernen unglaublich viele Leute, lernen das. Also das lernen die Mediziner, das lernen die Biologen. Also alle möglichen Leute lernen das gerade. Die Psychologen, also da sind jetzt da Herrscharen, also so Millionen von Studenten, die das gerade lernen. Also bei es sind auch so Werkzeuge wie R, das Statistikwerkzeug, kann sehr, sehr viele von den Algorithmen machen. Es ist und einführen. Und die Frage ist immer sozusagen, wie gut sind die Daten und wie genau versteht das Ganze. Was haben wir da noch gehabt? Genau, bei Anhalt durch Galaxis, Knowledge Representation, Knight Rider Autonomous Vehicles. Ja, das war's schon. Fällt euch noch was ein? Genau, also das ist halt meine Beobachtung, dass frühere Werke in der Science Fiction viel, viel höhere Erwartungen in KI hatten als laufende und jetzige Werke von Science Fiction.
Wenn der allgemeine technologische, physikalisch-technologische Fortschritt noch viel schneller, dass man sich gedacht hat, was denn so weitergeht. Ja. Fliegende Autos in 10 Jahren, dann ist es 1960 und noch fliegende Autos 1970 werden jeder sein eigenes kleines Raumschiff haben. Ja.
Aber ich finde das nicht so naheliegend, dass tatsächlich dann die populären Science-Fiction-Werke, die jetzt entstehen, dass die einfach nicht. Also, was ist der Grund? Warum versuchen so wenig Leute oder warum gibt es so wenig interessante Projektionen für 30 Jahre? Es gibt sie wahrscheinlich schon, aber es gibt echt wenige interessante neue Projektionen für in 30 Jahre.
Und da hat sie irgendwann, ich weiß nicht genau warum, aber da war irgendwann einmal das Science-Fiction-Werk Metropolis.
Ja.
Da haben sie ja doch viel.
Fritz Lang meinst, oder?
Ja, das ist den Film. Wo sie eben zur Stadt darstellen.
Ja.
Also quasi Utopia.
Genau.
Oder ist auch eh Utopia quasi.
Ja, Metropolis, Fritz Lang, das ist dieser Film, wo die, wo sozusagen die Convergen, also das Zusammen. Entwickeln von Mensch und Maschine so einen Punkt erreicht hat, wo die Menschen sehr maschinenartig sind.
Genau, und das wohl alles ineinander fließt und dem ein sehr hoher technologischer Punkt erreicht ist.
Ja. Aber es natürlich auch ist, dann hat nichts mit dem, was wir in den letzten 40, 50 Jahren über Computer gelernt haben, hat es nicht viel zu tun. Ne?
Ja, aber einige Sachen gibt es schon in ähnlicher Form oder Star Trek. Sag,
Ja, aber zum Beispiel, dass Computer irgendeinen Einfluss darauf hätten, dass Menschen uniformer wären, ja? Gleichgeschalteter, gleichartiger.
Ja, und dann entsteht sofort die Bewegung, ja, ich will aber Individualität erhalten.
Ja. Also man kann nicht sagen, dass das passiert ist oder dass es tatsächlich irgendeinen Druck gibt in die Richtung. Ja? Das war frühe Erwartung immer. Ja? War eine ganz starke Erwartung, dass, das den, dass der Druck selbstverständlich sein muss. Ja?
Computer. Ich hatte es eh vorher gebraucht, aber in der Anime-Szene ist das eh schon mit Ghost in the Shell und so weiter.
Ja. Ghost in the Shell ist auch so ein Beispiel für Emergent Intelligence, oder? So eine selbstständig entstehende KI, die... was war denn die Story? Es ist so langsam, es... traumartiges Ding, ja. Das kostet eine Scheiße.
Eigentlich geht es eben ja darum, dass die Leute irgendwie schon ziemlich gute, ich glaube, das sind komplett, oder gut, ich glaube, die haben beides, ich glaube, komplett gesteuerte Roboter mit Menschen im Hautüberzug oder was sie.
Ja.
Und auf der anderen Seite halt irgendwie, so, man davon ist ja Matrix inspiriert, dass die ganzen Menschen auch mehr oder weniger
Matrix.
Ja, nur Matrix? Was ist an Matrix interessant?
Das, was interessant war, war das, was für Ghost in the Shell erklärt haben, dass halt irgendwie beispielsweise mit dem
das, Check, wie sagt man, Computer Brain Interface halt, ne?
Irgendwie so die Realität verschmilzt mit, du weißt nicht, was jetzt irgendwie gehackt worden ist. So, das war ja in Ghost in the Shell so ein bisschen so der, wie soll man sagen, so Hut, der Schaufaktor so in die Richtung des Bahntypen. Im Endeffekt sein ganzes Leben vorgegaukelt haben, also der hat ihn gehackt und der ist dann irgendwie für kriminelle Machenschaften, denen haben es vorgegaukelt, dass er Familie hat, zwei Kinder hat, halt ein Foto irgendwie kriegt, das in die Richtung halt, ja, so, das zeige ich euch und die Polizei oder was weiß ich, wie immer die dort hast, hat dann halt irgendwie ermittelt und gesagt, na, tut mir leid, du bist irgendwie gehackt worden und für kriminelle Machenschaften missbraucht werden und du hast keine Familie, du bist ein allein lebender Typ, der die Vergangenheit in Wirklichkeit hat, also das.
Mhm.
So, wie heißt der Film mit Harrison Ford mit die Roboter?
Du meinst Blade Runner?
Wo dem
Blade Runner.
Blade Runner.
Blade Runner.
Sowas gibt's ja mit
dem Schwarzenegger. Das ist eine interessante Allegorie auf den rechtlichen Status von Maschinen. Ne?
Ist die KI irgendwann so weit, dass sie selbst nicht mehr weiß, dass sie oder schon irgendwann weiß, aber dann noch wieder ein Stück weiter, dass es nicht mehr weiß, dass sie selbst eigentlich eine künstliche Intelligenz ist. Ist vielleicht auch mit, zusammen mit Matrix ist das für einen normalen.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Matrix hat ja, also ich habe das was lernen über KI, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass was wahnsinnig Interessantes passiert. Was bei Matrix.
Naja, die Programme, also wenn man das wirklich denkt, die Programme Oracle und der Architekt, wenn das reine KI sind.
Ja, aber sie unterscheiden sich nicht von anderen Agenten in der Geschichte in irgendeiner Form, außer dass sie mehr Macht
haben. Sie haben irgendeinen Masterplan oder Voraussicht, oder sie haben das Wissen, dass das alles vielleicht in X-Situationen vorher schon mal.
Ja, Matrix erzählt ein bisschen was über zum Beispiel sowas wie optimale Kontrolle von komplexen Systemen, weil sie sozusagen die ganze Geschichte, die ganze Matrix ist überhaupt nur da, weil wir sagen irgendwie, dieses komplexe System, menschliches Gehirn, kann man nur irgendwie am Laufen halten, wenn wir ein gewisses Maß an Chaos und unvorhersehbar zulassen. Ja.
Ja, obwohl man zum Schluss nie sicher sein kann, ist die Story nicht wieder was Erfundenes.
Auch das, ja. Aber das ist natürlich eine Geschichte, dieses eine philosophische Problem, einerseits das Solipsismus-Problem und andererseits halt, was ist Kognition und was ist die Wirklichkeit oder was kann ich über die Wirklichkeit wissen? Nur, also das sind alles keine KI-Fragen und deswegen habe ich es heute irgendwie ausgelassen. Und ist Epistemologie-Frage, ist ein bisschen Philosophie-Frage, aber ist auch nicht so wahnsinnig interessant. Es ist nur markiert nur vielleicht, dass der Perspektivenwechsel dann zu der Zeit in den 90 Jahren fertig war, wo wir sagen, die Wirklichkeit bedeutet das. Ja, die bedeutet jetzt, die wird jetzt verstanden. Aber es ist so, viel mehr ist da nicht dahinter. Aber
ich weiß nicht, ob es früher öfter besser war, aber die aktuellen Werke, die ich in der Science Fiction und KI oder Computer immer sehe, das sind eigentlich eher so in einer düsteren Zukunft.
Dystopien. Aber ja, das ist aber auch immer, da habe ich auch Verdacht, warum das dunkel ist, ja. Weil sozusagen die Fortschrittsidee war immer sozusagen ein bisschen eingenommen von von der linken Theorie, von der marxistisch-hegelianisch geprägten Geschichte. Das heißt, und dort war sozusagen die Befreiung der Menschen geht eigentlich, also sozusagen der Weg zur Wahrheit, ja, geht eigentlich nur über die Katastrophe, über das Leiden der Massen. Ja. Also nur dann kann wirklich sozusagen die Wahrheit und das ist das Einzige, worum es wirklich geht. Dort ist die einzige Stelle, an der Authentizität wohnt. Ja. Nur dort, wo alle leiden und sozusagen und dort ihre eigene Wirklichkeit schaffen, dort ist der Platz, wo Authentizität wohnt. Das ist eine seltsame Erwartung, die eine ganz so lange Geschichte hat im 20. Jahrhundert. Ja.
Ja, im Buddhismus schon eine ziemliche Vorgeschichte.
Im Buddhismus? Ja?
So von
ja.
Ich kenne mich zwar zwar nicht ganz, aber nur generell hört man da auch immer so in die Richtung, dass die auch so das irdische Bewusstsein, Dasein irgendwie so als, sage ich mal, Leiden oder sonst irgendwie als davon muss man wegkommen.
Ja, oder sozusagen, ja. Also so kurz vom Untergang, dort liegt irgendwie die Wahrheit, auf die es wirklich ankommt. Das ist tatsächlich irgendwie so, ich sehe das sozusagen von der Erzählstruktur einfach widergespiegelt in der marxistischen und hegelianischen Geschichtsanalyse. Einfach. Und ich frage mich, wie das sich weiterentwickelt, weil die Erzählung ja eigentlich nicht mehr wirklich so gut greift. Aber das ist jetzt alles nicht mehr KI. Und ich glaube, ich habe eigentlich fast alles gesagt, was ich sagen wollte. Fällt euch noch was ein?
Was mir noch so spontan so ein bisschen das tangiert, kennt ihr irgendwie vielleicht die Werke von Carl Sims?
Nein.
Das ist nämlich ziemlich cool. Also jetzt nicht literarische Werke, sondern das ist ein Typ, der über Machine Learning-Geschichten mehr oder weniger irgendwelche Lebewesen geschafft hat, die jetzt einfach nur approximiert sind über Quacher und Gelenke, die dazwischen sind. Und die halt verschiedene Formen haben, oder vielleicht haben wir Metzdubel, weil da findet man ein cooles Video drüber.
Aha.
Das recht kurz ist und unterhaltsam ist. Also der hat im Endeffekt Lebewesen ein bisschen simplifiziert, aufgebaut, so jetzt einmal.
Also Self-Assembling Robots oder was?
Nein, in dem Fall nur über mehr oder weniger die.
Wie heißt er?
Einfach irgendwelche, also Carl Sims auf YouTube ist einfach, glaube ich. Genau. Genau, Creatures, also der im Endeffekt beispielsweise irgendwelche. Der hat einige lustige Videos, das ist schon immer schon ewig.
Das ist aus der gleichen Zeit, da hat es einen zweiten gegeben, der hat eine digitale DNA entworfen, das Terra-Projekt, das damals gehausen.
Also die haben ja im Endeffekt selber irgendwie lernen müssen, wie sie sich am besten von A nach B bewegen und mit irgendwelchen. Also da gibt es auch andere Videos,
so ein Stock, der.
Ja, genau. Und da, recht lustig, gibt es ein Battle mit zwei Viechern, die gegeneinander irgendwie evolven können halt, und das Ziel haben, den Ball, der in der Mitte liegt, möglichst lang zu halten.
Wir haben das in zweidimensionalen auf der Uni bekommen.
Aber ihr habt es ja richtig, das ist selbstlernende Fortbewegung. Selbstlernende,
ja.
Okay.
Das Ziel, möglichst schnell sich zu bewegen oder in eine bestimmte Richtung.
Ah, okay.
Und er soll selber lernen, wie er es am besten macht, und da kommen ganz unterschiedliche Lösungen raus, wenn man sieht.
Also, und was liegt bei so einem Lernalgorithmus dahinter? Also sind das?
Das ist ganz normaler Lernalgorithmus, optimiert wird. Es gibt dann eine Fehlerfunktion oder eine,
ja?
Eine Belohnungsfunktion.
Und was sind sozusagen?
Wird jetzt optimiert und die Parameter sind in dem Fall zum Beispiel, wie sie zusammenhängen und wie sie sich bewegen müssen.
Okay, dann. Das heißt, du nimmst immer so einen Zeitabschnitt, wie so, keine Ahnung, 5 Sekunden. Und du hast da irgendwie die einzelnen Wickeldinger und die physikalischen.
Das ist sehr komplex, weil da gibt es sehr viele Parameter. Und es ist unbedingt so, wenn ich jetzt einen. Zum Beispiel, wenn ich einen Fuß mehr nehme, dass er dann besser läuft.
Okay.
Deswegen gibt es da nicht nur die linearen Lernalgorithmen, sondern da ist. Evolutionsmäßig.
Ja. Die Frage ist immer, du hast den Konfigurationsraum, ne?
Population her, mit zufällig gewählten Konfigurationen.
Okay, ihr nennt das Population, und Physiker sagen Konfigurationsraum, okay?
Dann überleben nur die besten 1000.
Ja.
Und die werden dann, von denen wird dann die DNA, also die Parameter, werden gemischt, trainiert und so.
Okay.
Und
schaut mal wieder,
ja, ich meine, das ist ja so. diese Art von statistischer Optimierung, das ist in der Physik auch ein riesiges, riesiges Thema. Das heißt, du hast immer einen Konfigurationsraum, der viel, viel zu groß ist und du musst sozusagen die Konfigurationen suchen, die dich interessieren.
Wer es länger, glaube ich, halten kann. Oder?
Ich glaube, wer ist das erste berührt.
Oder? Nein, ich glaube, also es geht ums Halten auch, weil irgendeinen Typen gibt es dann, der auf dem anderen drauf und das wieder wegnimmt oder kriegt die Chance.
Also, und ihr sagt, für dieses Lernding hast du genetische Algorithmen benutzt? Okay. Aber mit sozusagen mit vielen parallelen Threads und alles
mögliche. Ja, nur sinnvoll, aber es hat wirklich lange gedauert, um das zu lernen. Es war aber unmöglich, wenn man es getestet mit anderen kleinen Algorithmen, es ist unmöglich, um sowas zu lernen, weil du hast so viel Freiheitsgrade und du weißt nicht, wie du das lernen sollst.
Ja.
Du weißt nicht, wenn du die Einrichtung verbesserst, wo es jetzt dann schon ausschaut, wird es besser werden.
Aber das ist ein reines statistisches Lernmodell. Weil das ist eben, du musst da sagen, die Geodizität von deinem Algorithmus nachweisen und dann halt irgendwie hoffen, dass er einigermaßen schnell das samplet, was dich interessiert. Okay. Und da, also für diese Art von Lernen, weil sagen die Physiker, die sehen das ja nicht als Lernen. Ja. Bei uns ist das irgendwie, wir müssen ein multidimensionales Integral ausrechnen. Und das macht man halt dann ab und zu mal auch so, weil du willst einfach den Raum dort samplen, wo es am meisten gleichartige Beiträge gibt zu deinem Integral, die auch wirklich was beitragen. Und das, und die ganzen Konfigurationsraume, wo ganz wenig die Beiträge ganz, ganz klein sind, nur ganz, ganz wenig beitragen. Und das ist komischerweise, das heißt gar nicht Learning. Ja?
Also eigentlich ist es numerische Optimierung.
Ja. Das ist, aber wobei im Endeffekt, wenn man das für sowas anwendet, er lernt sozusagen zu balancieren, er lernt dieses Kontrollproblem selbstständig zu lösen, ist was trotzdem Lernen passiert. Ne? Optimierung ist ja Lernen auch. Ne? Oder auch so, ne? Lustig, da gibt es Science-Fiction-Dings nicht so viel irgendwie da dazu. Ne?
Aktuell interessant ist ja da überhaupt bei Person of Interest. Da sind nämlich eigentlich so viele Probleme, was man zurzeit nicht lösen kann. Wer kann die Videoanalyse machen, wer kann die Tonanalyse machen? Und angenommen, wir kriegen die Informationen jetzt alle aus, was wir nicht einmal schaffen.
Ja.
Dann muss es auch noch eine Verhaltensanalyse von den einzelnen Individuen machen. Also es sind eigentlich so viele Layer an Learning in dem Konzept von der Maschine drin.
Ja gut, aber die Fragestellung sozusagen, die Gesellschaft zu clustern in ähnliche Leute und sozusagen zu identifizieren, welche Leute sind überhaupt wahrscheinlich an Verschwörungen beteiligt, welche haben überhaupt Kontakte und können überhaupt Schaden anrichten im signifikanten Maß. Das sind natürlich schon Sachen, die man auch hinkriegt, wenn man Computer Vision noch nicht komplett gelöst hat und wenn man Sprachanalyse auch noch nicht komplett gelöst hat.
Ich bin mir mal sicher, dass da sehr viel verdeckte Forschung in dem Bereich existiert.
Ja, nicht nur verdeckt.
Ja, nicht nur verdeckt. Ja, natürlich, aber also ich glaube sicher, das, was man im öffentlichen Bereich dann davor tut, sicher noch einmal den gleichen Anteil in den Geheimdiensten oder in den staatlichen Institutionen.
Ja.
Wenn nicht mehr. Ich meine, man sieht natürlich jetzt noch die jüngsten Ereignisse, dass es auch nicht viel besser funktioniert.
Ja, was ich auch so lustig finde bei Person, das ist das Einzige, was mir wirklich mies aufstoßt bei der ganzen Geschichte. Sie irrt sich nie. Ja? Das ist so gesagt, also absurde Erwartung einer Maschine. Ja? Sag, it is never wrong. Das wird so oft gesagt, das ist irgendwie so eine völlig absurde Erwartung an Machine Learning. Das ist noch, an der Stelle geht es tatsächlich am weitesten auseinander mit den Erwartungen, die nachdem was ich weiß über KI.
Vor allem wirklich beide Richtungen.
Ja.
Sie erkennt alles und sie ist auch nie falsch.
Ja, das ist so. An der Stelle kraft in seinen Kopf. Ja.
Ich meine, wenn sie alles erkennt, kann sie eine Selbstkorrektur durchführen. Und ist deswegen falsch.
Nee.
Ist mir die Frage, ob man das allem erkennen, das in hoffnungsvoller Zeit ableiten kann.
Das Lustige an der Geschichte selber ist eigentlich, dass sie die individuellen Verbrechen erkennt, war ja von ihm gar nicht geplant. In der Serie kommt er eigentlich aus, er wollte nur Terroranschläge, aber sie sind eigentlich mehr als er ursprünglich gedacht hat. Sie hätte dann besser funktioniert,
ja,
als er ursprünglich entwickelt hat.
Also,
die Leute sind so böse, oder wie?
Ja, sie wollten die Maschine ist dann so da, der war zu erkennen. Mhm. Also, wo viele Menschen Opfer sind. Also große Anschläge. Mhm. Und irgendwie kommt es halt aus, dass ein Einzel Morde, geplante Morde, ebenfalls erkannt werden. Mhm. Und da sieht man, die Geschichte selber ist, die Regierung interessiert es nicht, die interessiert sich nur für die Anschläge und die dann halt privat quasi die.
Okay. Die Kernfälle.
Die Kernfälle. Genau, das ist die Story hinter dem Ganzen.
Ich glaube, es würde, wenn es das geben würde.
Person of Interest.
Serie.
Nein.
Ich glaube, wenn das schon so
man weiß,
würde, dann wäre es eher so, dass das nur mehr Wirtschaftskriminalität wäre.
Was mich bei Person of Interest ja auch noch interessiert, ist diese, sozusagen, diese Kniffe, die die Erzählung macht, dass wir das als Zuschauer gut finden können noch. Ja? Also es gibt so ein paar Kniffe, die echt interessant sind, die sozusagen uns dazu anleiten sollen, das nicht als schreckliche autoritäre Gesellschaft zu verstehen. Und zwar, der eine Kniff ist, die Maschine ist unsupervised, ja? Also sozusagen die Daten, die Maschine verarbeitet,
sieht, niemanden, der das
sieht kein Mensch mehr. Und auch, es gibt auch keinen Mensch mehr, der von der Idee her Zugang zu der Konsole hat. Das heißt, das ist eine Idee, die ist uns schon erfolgreich verkauft worden. Das heißt, zum Beispiel Google Mail, wir akzeptieren, dass Google unsere Mails auswertet, um Technik zu schalten, weil das ist eh kein Mensch und das wird eh nicht gegen uns verwendet. Also das ist die eine Geschichte, die schon mal erfolgreich verkauft ist. Zweite Ding an Überwachungssystemen ist immer sozusagen dieses politische Problem. Bei ausreichender Überwachung gibt es nach einiger Zeit über jeden beliebigen Menschen Informationen, die ihn, also macht jeder dann irgendwie was Verbotenes. Also sozusagen in einer perfekten Überwachung ist jeder kriminell. Ja.
Und das andere Modell, durch eine perfekte Überwachung lässt sich alles verhindern.
Ja, aber eben auch auf der anderen Seite, sozusagen jeder Kriminell, es gibt auch sozusagen, man kann auch kompromittierende Informationen finden. Und sozusagen, der Stefan hat darauf hingewiesen, er sagt sozusagen, die Gesetzeslage und die Überwachungsstrukturen, die noch da sind, dass bei Bedarf jeder zu kriminalisierend ist. Ja? Also das erleben wir noch in manchen Pseudodemokratien. Und das ist sicher eines der, ist auch das größte, die größte Kritik, das ist sozusagen, und wir sagen, in Russland kann man sagen, ist es zum Teil vielleicht noch so. Ja? Da gibt es einfach noch so viele Gesetze, die noch aus der alten Zeit schon, dass man jeden eigentlich kriminell machen kann. Ja? Also wirklich jeden. Und das ist eben auch der ganze große Punkt, warum Überwachung sozusagen Feind der Demokratie ist. Ja? Und
Datenschutzverbot ist eigentlich das Hauptproblem. Also gesehen ist ja teilweise was machen wollen, irgendwie verfassungswidrig. Weil du das Leid eigentlich general verdächtigen.
Mit der Maschine in Person of Interest, man.
Mhm. Das ist sowieso.
Weil gerade was du jetzt Russland gesagt hast, da ist es jetzt genau die Gegenbewegung, dass jetzt jeder Videokamera mit hat beim Autofahren, damit um die Verstöße von der Polizei oder so.
Ja. Was ich mir dann frage, zum Beispiel.
Jetzt verbieten sie die Videokameras in den Autos.
Vielleicht hat die Polizei das Video. Die Polizei macht das Video in den USA.
Ja, oder? Russland.
Russland machen die Autofahrer nur, weil es gute Polizisten.
Ah. Und gewaltbereite Autofahrer.
Und jetzt haben sie in Russland Gesetze in Kraft gesetzt, dass du als Private im Auto keine Kamera mehr mitführen darfst.
Bitte wird das erst bei Google gleich, ja? Dann wird das erst einmal eine einzige Brille haben.
Ja. Deswegen sind, also ich finde, deswegen sind eben sozusagen die Liberalisierung der Gesetze ist deswegen auch so ein fantastisch wichtiges Anliegen, fast genauso wichtig wie Überwachung im Zaum zu halten. Ja? Weil sozusagen, also wenn die Überwachung nimmt irgendwie zu und die Privatsphäre ist, hat eine andere Bedeutung, aber dass sozusagen die Gesetzeslage, die muss auf jeden Fall nachziehen. Man muss einfach echt schauen, dass es liberale Gesetze gibt im Sinne von Gesetzlichkeit gehört nur geregelt, wo irgendwie Schaden entstehen kann. Das heißt, so Lifestyle-Sachen
sind. Mit mehr Gesetzen oder mit weniger?
Dort, wo es sein muss, mehr. Das ist so. Also die große Geschichte mit der Liberalisierung der Gesetzgebung, keine Ahnung, schwul sein ist nicht mehr kriminell, andere Meinung haben kann nicht kriminell sein und solche Sachen, die sind elementar wichtig. Ja. Genau.
Ja, Wie gehst du das? Also für die klar Guten oder klar Bösen, wenn man es jetzt so sagen kann, ist es ja kein Problem, die in Gesetze einzugliedern. Aber was ist genau mit den Graubereichen? Das sind irgendwie schwierige Sachen. Ich glaube, du kommst mit einer Gesetzgebung nie hinterher oder du kommst nie zum Punkt, wo
du sagst. Also du meinst jetzt vor allem auch die Gesetzgebung hinten nach bei der technischen Entwicklung, sozusagen technische Entwicklung schafft Realität.
Gesellschaftliche Entwicklung. Ja. Zum Beispiel, wenn ich mich in der Hauptschule oder so, wo für die Lehrer das Gesetz ist, ja, das erste, was du rettest beim Brand, ist das Klassenbuch. Und als männlicher Lehrer darf ich kein weibliches Opfer aus dem brennenden Raum retten. Hirnrissig. Aber ich verstehe, wie es zu dem Gesetz gekommen sein könnte. Aber eben, was passiert eben in solchen Notfallsituationen in Grenzbereichen, wenn nicht hier geplant ist oder was?
Hm. Ja, und dann kommt der Herr Block an, weil er eine Frau aufgetan hat. Das zeigst du mir aber.
Ja, das ist aber schon vorkommen. Also das ist in Amerika so, Feuerwehrmann darf nicht allein rein und eine Frau retten, denn sie dürfen nur zu zweit rein. Ein Feuerwehrmann allein darf vom Gesetz her kein weibliches Opfer allein retten. Mhm. Ich meine, dass sie keiner dran haltet, ist hoffentlich
nur. Naja, ich meine, das Vier-Augen-Prinzip, ja. Zwei bei Einsatzkräften, das ist schon eine ganz gute Idee.
Ja.
Aber
es ist natürlich auch so, dass in Österreich besser geschützt sind die Opfer. Zum Beispiel, wenn du ankommst, dann erwischst du dich besten ein und machst dich strafbar.
Ja, das ist ein Fassadendiebstahl.
Das ist krank.
Ja, gut. Okay.
Also in Amerika kannst du erwarten, dass du Schurke bist. Als Einbrecher.
Ja.
Und?
Umgekehrt auch,
ja, klar. Das ist halt das Problem. Aber das ist ja auch die Lösung. Jeder muss bewaffnet sein.
Nee, es ist ich darf, wenn ich weiß, jemand hat mir was gestohlen, aber ich sehe es nicht, sondern ich weiß, er hat es jetzt gerade eingestellt, ich darf ihn festhalten, solange ich nicht angreife. Also ich kann die Tür zusperren.
Das darfst du nicht.
Nein,
das
darfst du nicht lassen.
Freiheitsberaubung, obwohl
Freiheitsberaubung ist. Das ist lustig, aber wenn du im eigenen Haus eine eigene Wohnung einsperrst, weil er eingebrochen ist, ist das Freiheitsberaubung. Ein Lehrer von mir hat gesagt, die einzige zulässige Selbstverteidigung in Österreich ist das dann.
Also, ja, ich glaube, das
ist Es ist Essen, ich bin auch schon durstig. Ja, vielen Dank. Darf ich noch fragen, hätte irgendjemand was dagegen, wenn ich das online stelle? Nicht wirklich, alles gut.